Hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast für ein Leben in Bewegung und Stille des Lebens mit deinem Host, mit mir, Stefan Ritt. Schule ist ein großes Schmerzthema für viele Eltern und ein häufiger Schmerzpunkt natürlich auch in der Retrospektive für jeden von uns. Deshalb habe ich mir natürlich als eines der Ziele genommen, möglichst viele Menschen auch kennenzulernen, zu interviewen, mich zu vernetzwerken, die eine ganz spezielle Erfahrung und auch eine spezielle Meinung zum Thema Schule haben. Dazu habe ich heute die unglaublich kostbare Möglichkeit gehabt, mit Jürgen Möller, einem für mich der inspirierendsten Speaker im Bereich von Schule und Lernberatung, zu sprechen. Mit Jürgen haben wir uns mal die Fragen gestellt, wenn wir uns allem einfach mal erlauben würden, für einen Moment Schule mal ganz neu zu träumen und zu denken, wie das dann überhaupt noch aussehen würde. Denn das ist Grundvoraussetzung, dass sich vielleicht etwas verändern kann in der Zukunft. Zweitens, dass wir uns die Frage stellen, was würde uns Wissenschaft, Neurobiologie, Psychologie und alles das, was wir wirklich erforschen können, heute dazu sagen, erstens, was State of the Art der Wissenschaft heute ist und zweitens, was in den nächsten Jahren wahrscheinlich gebraucht werden wird. Was sind die Qualitäten und was ist das Wichtige? Wahrscheinlich nicht Polemiks, sondern Bewusstsein. Und was können wir jetzt im bestehenden System für unsere Kinder tun, damit sie möglichst weiterhin eben gedeihen, thriving. Ja, mein Thema, Thriving Children. Also lass dir diese Podcast-Folge auf keinen Fall entgehen, auch wenn sie ein bisschen länger geworden ist als meine üblichen. Also mit Jürgen Möller, es war ein absolut inspirierendes Gespräch. Und ich glaube, dass du auf jeden Fall, egal ob du schon dein Kind in der Schule hast oder es planst, in die Schule zu geben, oder vielleicht einfach nur rückwirkend auf deine Schule einen anderen Blickwinkel haben willst, das ist absolut eine bereichernde Podcast-Folge. Be still and know. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Dein Stefan Ritt. So, hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast. Heute ist einer der Tage, an denen ich weiß, warum ich diesen ganzen Podcast mache, nämlich richtig jemanden treffen und mit jemandem sprechen, wo ich weiß, er ist auf der gleichen Mission unterwegs und es gibt ganz viele Schnittmengen, nämlich den Jürgen Möller. Hallo, grüß dich.
Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Der Jürgen ist nämlich, haben wir uns kennengelernt auf einem sehr intensiven Seminar, von daher verbindet uns die Mission, verbindet uns auch ein gemeinsames Erlebnis, was wir so schnell nicht vergessen werden. Und der Jürgen ist Lehrer, das heißt, er weiß absolut, wovon er spricht, kommt selbst aus dem Schulsystem und ist jetzt als Lernexperte und, finde ich ein cooles Wort, als Bildungsaktivist unterwegs. Und er kämpft dafür, dass das Lernen für Schüler wieder richtig erfolgreich entspannt abläuft. Ja, wir werden heute ganz viel darüber sprechen, was Eltern tun können. Wir werden darüber philosophieren, was vielleicht unsere Mission und unsere Vision ist, wie Schule mal aussehen könnte. Und da freue ich mich schon drauf. Hallo Jürgen.
Hallo Stefan.
Du bist ja selber, wie gesagt, Lehrer und hast ganz viele Schulen durchlaufen. So, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, du hast wie du so schön beschreibst, auch wirklich von der Privatschule, was ja ein sehr großer Unterschied ist, bis zur Brennpunktschule in Berlin, alles durchlaufen. Ist das der Ursprung dessen, dass du sozusagen der Schmerzpunkt, aus dem du jetzt ein Stückchen weit auch Kraft ziehst, zu sagen, ich will wirklich das System ein Stückchen weit verändern?
Ja, mit Sicherheit, weil für mich war von Anfang an klar, dass ich für mich mir nicht vorstellen kann, 40 Jahre lang an einer Schule zu unterrichten. Also ich kenne mich auch ganz gut und ich glaube, dass man auch sehr träge wird, wenn man immer das Gleiche macht. Ja, ich habe dann schon ganz bewusst immer die Herausforderung gesucht, habe mir verschiedene Schulen gesucht, auch als ich schon selbstständig war, eigene Dinge gemacht habe, habe ich mich auch über bewusst so auf Elternzeitvertretungen in Schulen beworben. Das sind ja die Stellen, die sonst keiner haben möchte, für ein paar Stunden, für ein paar Monate, weil es mir eben wichtig war, einen umfassenden Einblick in die Schullandschaft in Deutschland zu bekommen und deswegen auch die Bandbreite. Habe mich auch jahrelang sehr erfolgreich gegen Verbeamtung gewehrt, weil mir das nicht wichtig war, in diese Richtung zu gehen. Also ich will das gar nicht werten. Also Für andere Menschen ist es der Weg. Für mich wäre es nicht der Weg gewesen, weil ich auch immer frei sein wollte und ganz gezielt eben auch mich an Schulen bewerben wollte, wo ich gerne hin möchte. Und deswegen war es für mich eben Weg, auch alle paar Jahre was Neues auszuprobieren, reinzutauchen in die Schulen, da auch einen Fußabdruck zu hinterlassen und dann zu schauen, wo geht noch was. Also die Bildungslandschaft ist so vielfältig, sich da auf eine Sache einzulassen, das reichte mir irgendwann nicht mehr. Und deshalb auch irgendwann die Entscheidung auch raus aus der Schule, weil auch außerhalb von Schule passieren wahnsinnig spannende Bildungsprojekte, bei denen ich das Gefühl habe, vielleicht sogar noch mehr bewirken zu können als in einem doch sehr starren System. Also diese Mission, Schule von innen zu verändern, da bewundere ich jeden Lehrer, jede Lehrerin, die die Kraft dafür haben, dagegen institutionelle Widerstände, Zwänge anzukämpfen. Und klar, im eigenen Kosmos, in eigenen Klassen kann man viel erreichen. Das war auch immer mein Anspruch. Aber darüber hinaus ist das schon wahnsinnig schwer, in diesem System von innen etwas zu verändern. Deswegen versuche ich es von außen.
Ja, ja, und du machst es ja schon sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Du hast ja mir beschrieben und da sieht man auch, du hast die letzten Jahre schon ganz viele Vorträge gehalten, hast schon Tausende, 250.000 Menschen erreicht mit deinen Vorträgen. Da ging es aber, sagtest du, so ein bisschen immer noch um das Thema sozusagen, wir nutzen nochmal das Wort, ein Pflaster drauf zu machen, das heißt, den Schülern zu helfen, dass sie besser lernen. Also im Endeffekt den Deckel auf den Topf drauf zu halten und das köchelt dann unten drunter ein bisschen weiter. So. Dem bist du, so wie wir gesprochen haben, ziemlich überdrüssig geworden und jetzt geht's ja wirklich, und das finde ich eine absolut beneidenswerte, aber auch herausfordernde Mission, auf der du bist, einen Teil dazu beizutragen, sei es nur ein kleiner oder ein größerer, eben, dass sich das Bildungssystem verändert von außen. Und da gehst du jetzt hauptsächlich an die Elternschaft. Du bietest Seminare an für Eltern, in denen sie eben einen ganz neuen Blick auf ihr Kind und auf die Schule kriegen. Was sind denn da so für Erlebnisse, die du mit Eltern hast, wenn sie da so ein Tagesseminar bei dir waren? Ich könnte mir vorstellen, dass die hinterher irgendwie schon ziemlich durcheinander sind, oder?
Ja, durcheinander, durchgerüttelt, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich noch einen aufgreifen, um das auch klar zu werden. Also ich bin dem Thema Lernen nicht überdrüssig. Ich finde das immer noch ein ganz, ganz entscheidendes Thema, den Kindern das Lernen zu erleichtern. Denn die meisten Probleme, die unsere Kinder in diesem Schulsystem haben, und die sind nun mal in diesem System, da können wir erstmal nichts dran ändern oder wenig dran ändern, die haben Probleme nicht, weil sie das am kognitiven Potenzial nicht schaffen, sondern weil sie nicht richtig lernen. Oftmals eben auch nicht das Richtige lernen, auch ein anderes Thema, soll sich richtig wiederholen. Und wenn man dann Schülern Vertrauen schenkt und die richtigen Lernwerkzeuge in die Hand gibt, dann führt es eben dazu, dass Lernen sich leichter anfühlt. Und dieser Begriff des Lernens, der für uns ja oftmals negativ überschrieben ist durch die Erfahrung, die wir selbst in der Schule gemacht haben. Mal lernen ist aber total toll. Ja, ist ein wahnsinnig, das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann, also Lernen. Und so lernen Kinder auch früher. Also ganz, wir haben früher gelernt, sehr spielerisch. Wir wollten die Welt entdecken, waren neugierig. Wir wollten laufen lernen. Ja, und auch wenn wir tausendmal hingefallen sind, für uns kam niemals in Frage aufzugeben. Das ist der Begriff Lernen, um den es mir geht. Der geht in der Schule teilweise verloren durch viele Faktoren. Und das ist mir auch weiterhin ein Anliegen, diesen Kindern auch Werkzeuge in die Hand zu geben, damit sie das Lernen nicht mehr so belastend empfinden. Und das geht mit ganz einfachen Tricks und Techniken. Und daraus komme ich. Das war meine Aufgabe als Lehrer. Die habe ich sehr ernst genommen, nehme ich immer noch sehr ernst. Trotzdem ist es richtig, irgendwann reichte es mir nicht mehr, weil es ist auf der einen Seite schön gut, den Kindern das Lernen zu erleichtern. Das führt auch dazu, dass Druck rausgenommen wird, die Kinder eine Chance haben, ihre Potenziale zu entwickeln, zu entfalten und einfach glücklicher auch leben. Weil ich bin mit sehr viel Angst aufgewachsen, wenn wir um das Thema Schule gehen. Also das Thema Schule, das hing immer wie ein Damoklesschwert über den Familienfrieden. Meine Eltern wollten auch immer nur das Beste für mich. Die haben mich immer zu jeder Zeit zu 100% unterstützt. Aber auch sie waren nur ein Produkt ihrer eigenen Erziehung, haben das weitergegeben, was sie selbst erlebt haben. Und das war damals schon aus wissenschaftlicher Sicht überholt in vielen Bereichen, heute erst recht. Und genau an diesem Punkt setze ich bei den Eltern, bei den Seminaren, in den Trainings, bei den Vorträgen an. Nämlich das aufzugreifen, wovon ich ausgehe, auf was ich auch immer treffe, nämlich, dass eine bedingungslose Liebe da ist, dass es der größte Wunsch ist. Und wir haben beide Kinder. Ich glaube, man will seinen Kindern ein glückliches und erfolgreiches Leben ermöglichen. Das Motto meiner Eltern war genauso, aber das einfache Motto bei ihnen lag einfach daran zu sagen, wer ein glückliches Leben führen möchte, der muss ein erfolgreiches Leben führen. Und wer erfolgreich sein möchte im Leben, der muss sehr gut in der Schule sein. Dieses Motto, das merkt man, dass das bröckelt bei vielen, dass sie sich mit so einer Einfachheit nicht mehr zufrieden geben, weil es gibt so viele Möglichkeiten, glücklich zu werden, auch außerhalb von Schule. Oder also wenn die Kinder einfach, also eine 5 in Mathe ist jetzt kein Stoppschild für ein glückliches Leben. Ist ein Abitur auch keine Eintrittskarte in ein glückliches Leben. Dazu wird noch viel mehr. Und da können wir auch gleich mal schon, was Schule da auch machen kann, aber vor allen Dingen, was Eltern machen können. Und da setze ich einmal in Seminaren, in Trainings, oftmals erstmal einen Perspektivwechsel vorzunehmen, weil wir vergessen das manchmal, wie anstrengend Schule auch aus Sicht eines Schülers ist. Also wenn man da wirklich wenn man auch ein bisschen sich mit dem Gehirn beschäftigt, dass es gerne so auf Autopilot läuft und anstrengend eher aus dem Weg geht, das ist auch der Grund, warum wir uns mit Veränderungen so schwer tun, weil es anstrengend ist für das Gehirn. Und die Kinder werden morgens 6 bis 8 Stunden immer mit neuen Sachen konfrontiert, die sie verarbeiten müssen, teilweise sehr passiv auch. Und wenn die Kinder nach Hause kommen, völlig erschlagen sind, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Kinder erstmal nicht über Schule sprechen wollen. Ja? Und auch wenn es die Eltern gut meinen, und da sind wir bei dem Punkt, die Eltern meinen es gut, es wird oftmals aber nicht mal gut umgesetzt, vor allem in der Kommunikation. Und da arbeite ich viel damit, auch einen Spiegel vorzuhalten, aber nicht aus Böswilligkeit oder weil ich jemanden bloßstellen möchte, sondern weil es mir darum geht, auch mit einer gewissen Leichtigkeit und auch mit spaßigen Erinnerungen zu sagen, ja, aber stellen Sie sich vor, Sie kommen vom anstrengenden Arbeitstag nach Hause, sind völlig erschlagen, Ihr Kind steht an der Tür und die erste Frage, die Ihr Kind stellt, ist, und? Hat der Chef wieder mit dir geschimpft? Musst du zu Hause noch ein bisschen nacharbeiten? Ja, da wäre man auch genervt als Erwachsener. Ja? Und mit diesen Elementen zu spielen und zu sagen, wo, an welcher Stelle können wir unsere Kinder wirklich unterstützen? Und da gibt es ein Bild, was für die Eltern immer sehr sehr eindrücklich ist. Es geht darum, dass ich auch eine Geschichte erzähle von mir und meinem grünen Daumen, also von meinem nicht vorhandenen grünen Daumen. Und ich probiere das immer, alle paar Monate probiere ich mal wieder zu Hause eine Pflanze durchzubringen. Gelingt mir meistens nicht, aber ich gebe nicht auf. Und wenn ich dann wieder eine Pflanze zu Hause stehen habe oder auch geschenkt bekommen habe und ich die vornehme, dieses Mal bringe ich sie durch. Und es gelingt mir trotzdem nicht. Nach ein paar Wochen alles wieder eingegangen. Welche Fragen stellt man sich da? Hat die Pflanze genug Licht bekommen? Hat sie genug Wasser von mir bekommen? Habe ich genug mit ihr gesprochen? Hat richtige Erde, richtiger Dünger? Aber man würde ja nie auf die Idee kommen, der Pflanze die Schuld zu geben. Interessant ist aber bei Kindern mit Schulproblemen, schauen wir zunächst erstmal auf das Kind. Ja, was hat das Kind falsch gemacht? Ja, anstatt zu schauen, wie können wir so die Umgebung, das Setting, den Rahmen beeinflussen? Und da haben die Eltern ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Finde ich einen super genialen Vergleich. Genau das ist das eigentlich, womit ich auch, wenn ich mit Kindern arbeite, auch Eltern immer versuche zu erklären, denn dieses, dem Kind alle Verantwortung und Schuld, also ein bisschen so überzustülpen, das erlebe ich auch schon bei kleinsten Kindern, muss ich ehrlich sagen. Wenn das Kind Entwicklungsschritte nicht macht, nicht läuft, nicht krabbelt, nicht schläft, ja, so, das sind Muster auch, die bleiben dann bestehen und die setzen sich natürlich in der Schule fort und da auch die Perspektive einzunehmen vom kindlicher Seite mal. Ne? Das ist manchmal sehr, sehr, sehr heilsam. Ne? Also das ist, was mir auch häufig Spaß macht, den Eltern vielleicht nochmal einen Auftrag auch zu geben, zu sagen, erinnere dich mal an deine Kindheit, schau mal da in einige Situationen, zoom dich nochmal rein. Da waren Momente, da ja, hättest du dir wahrscheinlich auch gewünscht, dass es anders ist, dass du in dem, wie du eigentlich warst, nicht gesehen wurdest.
Ja, genau. Also für mich war im Prinzip, also ich war in vielen Phasen meiner Kindheit, war ich Schüler und Schülerin, wurde als Schüler und Schülerin wahrgenommen. Das heißt, die Wertschätzung führte auch über Leistung. Also Kind sein zu dürfen. Diese Momente waren in meiner Erinnerung sehr selten, weil, wie gesagt, der Druck war da, die Erwartungshaltung war da, natürlich auch die Unterstützung. Deshalb weiß ich auch, dass ich sehr privilegiert aufgewachsen bin. Vor allen Dingen, wenn ich meine Erfahrung jetzt an der Brennpunktschule zurückdenke. Es gab wenigstens Eltern, die sich darum gekümmert haben, dass ich in der Schule herkomme. Es gab ein Interesse daran, an meiner Person und dass sie mich voranbringen. Das ist, wie gesagt, für mich schon eine Definition für privilegiertes Aufwachsen. Trotz der Ängste, die ich eben hatte, weil ich natürlich auch, und das ist natürlich für einen kleinen Jungen, für den der Vater sein Held ist, gibt es natürlich auch kein schlimmeres Gefühl, als diesen Helden zu enttäuschen. Also das Gefühl, nicht gut zu sein. Ja, und Und das habe ich erlebt, um sich davon zu befreien, von all diesen negativ limitierenden Glaubenssätzen, die wir in der Schule selbst erlebt haben, weil immer auf die Fehler geschaut wird. Das ist ein absolut fehlerorientiertes Schulsystem. Wenn die Kinder eine Klassenarbeit zurückbekommen, was ist rot angestrichen? Die Fehler. Deswegen habe ich es auch dann in meiner Arbeit als Lehrer gemacht, dass ich eben oftmals auch bei Diktaten all das farbig angestrichen habe, was richtig ist. Das ist aber eine Umdrehung der Perspektive. Ja, ist plötzlich alles bunt und die Kinder müssen genau nach den Lücken suchen, wo etwas nicht angestrichen ist, weil das nicht richtig ist. Das sind nur so kleine Hacks, ja, und die kann man auch mit den Eltern sehr schnell umsetzen. Denn selbst wenn Eltern zu Hause loben, ja, erwischen wir uns doch oftmals dabei, dass wir eher über den negativen Weg loben. Dass man sagt, ja, wir haben 10 Aufgaben zusammengerechnet, toll, du hast nur 2 Fehler gemacht. Ja, warum verdammt nochmal sagen wir nicht, du hast 8 richtig gemacht? Ja, weil wir eben darauf spezialisiert sind, auf die Fehler zu schauen. Und das ist eine Erfahrung, die mich sehr traurig macht, weil ich vor allen Dingen auch in außerschulischen Erfahrungen, auf Feriencamps, in Seminaren mit Schülern und Schülerinnen, auch Rhetorikseminaren mache ich viel. Da gibt es zum Beispiel eine Phase, da mache ich ein Videotraining mit den Kindern. Und die sollen Geschichten über sich erzählen und wir schauen uns dann hinterher das auf Video an und versuchen Körpersprache zu entschlüsseln, am Selbstbewusstsein zu arbeiten, dass alles zusammengehört. Und ich finde es immer ganz schlimm, dass es die meisten Kinder nicht ertragen können, sich anzuschauen. Mhm. Oder wenn ich eine offene Frage stelle, wie hat es dir gefallen? Alle Kinder sagen zunächst erstmal was Negatives über sich. Anstatt irgendwie zu sagen, und damit bin ich eigentlich zufrieden oder das hätte schlechter laufen können. Es fällt ihnen gar nicht so schwer, über andere was Positives zu reden, zu sagen. Aber über sich selbst was Positives zu sagen, das fällt ihnen unglaublich schwer und das hat was mit dem zu tun, wie Schule funktioniert. Nämlich, das muss man auch sagen, Schule macht Kinder nicht immer stark, sondern sie bekommen eine genaue Rückmeldung darüber, was sie alles nicht können. Und davon habe ich eine Menge gelernt in der Schule, was ich alles nicht kann. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Das heißt, den Auftrag, den Schule eigentlich hat, nämlich Kinder zu starken Persönlichkeiten, zu einem glücklichen Leben auch zu führen, den erfüllt Schule nicht immer. Also ich will jetzt kein Pauschalurteil über Schule, vor allem nicht über Lehrer und Lehrerinnen fällen. Ja. Es gibt wahnsinnig viele engagierte Pädagogen.
Absolut. Ja.
Was sie jeden Tag leisten, das ist wirklich Wahnsinn.
Ja.
Trotzdem ist es eben so, dass diese Zwänge sie eben auch sich auch im Korsett befinden, wo es schwer ist, sich zu bewegen und Dinge umzusetzen. Man wird eben auch sehr schnell ausgebremst. Auch das habe ich in der Schule gelernt. Deswegen auch der Weg raus und genau da anzusetzen, zu schauen, okay, ich spüre das auf den Vorträgen jeden Abend, dass die Eltern sich nicht mehr zufrieden geben mit dem, was Schule an Antworten für ein glückliches Leben bietet. Vor allen Dingen auch nicht, unabhängig von dem Begriff des Glücks, auch keine Antworten auf eine veränderte Arbeitswelt. Also die Schule bereitet ja jetzt schon nicht mehr die Kinder auf die Arbeitswelt vor, die jetzt stattfindet. Wie wird das in 10, 20 Jahren aussehen? Ja, all das, das ist auch so ein spannender Ansatz, all das, was oder vieles von dem, was die Kinder heutzutage in der Schule lernen, und 95% von dem wird wissenschaftlich vergessen. Und dafür wird so ein Riesenaufwand betrieben. Das ist Wahnsinn. Ja. Das heißt, vieles von dem, was an Wissen vermittelt wird, an Kompetenzen, das ist keine schöne Nachricht, das tut auch weh, aber künstliche Intelligenz, Computer können das in vielen Bereichen schon längst viel besser, zukünftig aus Recht. Das, was künstliche Intelligenz hoffentlich, und da bin ich von überzeugt, nie besser kann, ist bestimmte menschliche Fähigkeiten wie Empathie, Mitgefühl, Kreativität, Out-of-the-Box-Denken, lösungsorientiertes, strategisches Denken. Und all das findet meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung in der Schule. Und deshalb ist es auch die Aufgabe, die Eltern damit ins Boot zu holen, dass das Bewusstsein sich ändert, sodass auch von außen der Druck auf Politik sehr viel stärker wird, damit Schule sich ändern muss. Weil Politik wird oftmals nur aktiv, wenn der Druck da ist, ja, wenn ein Wahlkampf ansteht. Ja, Bildung ist ein Wahlkampfthema, gerade im föderalen System, wo jeder dann um die besten Konzepte kämpfen. Und dieses Bewusstsein maßgeblich auch mit zu beeinflussen über die Vorträge, das ist, da schließt sich der Bogen, das ist jetzt meine vordergründige Aufgabe.
Ja.
Lernen, geht es vor allem auch darum.
Du bietest ja weiterhin Lerncoaching an, mit Lerntrainings, bietet sogar die Möglichkeit an, dass Schüler sich testen lassen bei euch, bei dir, und schauen, ein individuelles Profil eben erstellen, wie sie lernen, wo sie auch Verbesserungen machen können mit den Eltern. Also es bleibt ja, das finde ich das Tolle, dass du nicht nur eine Utopie entwickelst, wie könnte es sein, sondern man muss ja trotzdem im Moment auch den Status quo erstmal annehmen, ist so. So, sonst entsteht ja nur eine Spannung, die niemand überbrücken kann. Ja, aber bin ich absolut dabei. Ich denke auch, dass unser Schulsystem oder Bildungssystem, muss man ja sagen, es geht nicht in die Schule, sich nicht ändern wird von innen. Das ist unrealistisch. Das haben wir ja versucht, sondern wirklich nur über den Druck von außen, so wie du das beschreibst. Ja.
Du hast auch mal so beschrieben, von Sinnwesen gesprochen, ja, und dass so viel Sinnfremdes, die Kinder mit so viel Sinnfremden beschäftigen müssen, ja, wo natürlich keine Verbindung entstehen kann, ja, zu Ich, zur Persönlichkeit, weil es nicht dem entspricht, wie Kinder gerne lernen, wie sie sich entwickeln wollen, wie sie sich entfalten können.
Und ein Stückchen weit ist das natürlich auch unangenehm, denn tatsächlich mal die ganze Katastrophe sich anzuschauen, wirklich in vollem Umfang, das tut natürlich schon, wie du gerade gesagt hast, ziemlich weh. Wirklich zu sagen, ein Stückchen weit von vielen der Probleme, die wir haben, ist das auch ein Bestandteil, ein nicht unwesentlicher Bestandteil, weil sich dadurch wirklich auch Menschen einfach entfremden von dem, was sie, ja, was vielleicht eigentlich mal sie erfüllt hätte zu tun in ihrem Leben, so dass jahrelange Coachings und Psychotherapie machen müssen, um dem wieder auf die Schliche zu kommen, was es eigentlich ist. So, da sind wir vielleicht dankbar, du und ich, dass wir in irgendeiner Form Druck bekommen haben vom Leben, vom Schicksal, davon was auch immer, was uns in Anführungszeichen so auch verzweifelt manchmal gemacht hat, zu sagen, so, das ist es nicht mehr. Ja? Und dann ausgebrochen sind, so wie du, der sich gewehrt hat gegen die Verbeamtung und so.
Und die Verzweiflung wird ja immer größer. Je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man auch den Abstand zum Schulsystem findet, desto absurder werden auch bestimmte Dinge. Ja? Also ich finde es nach wie vor auch wirklich absurd, dass in Deutschland jedes Jahr Millionen dafür ausgegeben werden, Milliarden dafür im Nachhilfebereich, dass Kinder in Mathe von 5 auf 4 gebracht werden müssen, damit sie einen Schnitt erreichen. Mhm. Ja? Also das können doch nicht unsere Bewertungsmaßstäbe an unsere Kinder sein, damit sie einen Schnitt erreichen. Ja? Das erschließt sich mir nicht. Und das sind viele Dinge, die mich dann auch wütend machen und die ich auf jeden Fall aufgreife. Da muss ich was ändern, ganz klar im Bewusstsein der Eltern. Und es ist schön, dass wir da so viel auch machen können.
Jetzt hast du ja schon so ein paar Dinge entworfen, wie was sozusagen wünschenswert wäre, wie denn die Zukunft mal aussehen könnte. Ich hatte letztens ein sehr interessantes Erlebnis, ich war in der Schule meiner Kinder. Okay, ja, wir leisten uns den in Anführungszeichen Luxus oder wir haben uns klar dafür entschieden, eben nicht den klassischen Weg zu gehen, sondern wir gehen in eine Montessori-Schule. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Auch mit unseren eigenen Widerständen erstmal zu kämpfen gehabt. Werden die dann was, wenn die Abitur machen oder was wird aus ihnen? So, aber da war ich letztens eingeladen in der Klasse meiner Tochter und dann hatten gerade ein Thema eben was Medizinisches, da durfte ich was erzählen. Und was ich absolut cool fand am Ende, ist es eben nicht nur so, dass du als Vortragender vorne stehst und fragst, gibt's noch Fragen, sondern dass es ganz selbstverständlich ist in dieser Schulform, dass die dir ungefragt Feedback geben. Mhm. Das heißt, Kinder sitzen da in einem Selbstbewusstsein, in einer Selbstverständlichkeit und sagen dir ganz normal als Erwachsene, und das fanden wir gut und das war nicht so gut. Ja, das fand ich einfach... Da habe ich gedacht, cool, jetzt weiß ich wieder, warum wir uns vielleicht dafür entschieden haben, weil das ist ja eine Qualität, Kommunikation auch mit, ohne jetzt diese ständigen Hierarchien und alles wahrzunehmen, sondern einfach frei von der Leber heraus ausdrücken zu können, was ich gerade gespürt habe und ob ich das jetzt, mich das erreicht hat oder nicht erreicht hat. Deshalb heißt es ja nicht, dass die mich nicht mochten oder so, aber sie konnten das klar differenzieren, okay, aber die und die Sachen haben wir gut verstanden und die sind uns auf Deutsch gesagt am Arsch vorbeigegangen. So. Also das wäre zum Beispiel etwas, wo ich denken würde, das würde ich eigentlich, wenn ich mit anderen Kindern hier in der Praxis manchmal zugegen bin oder Kindern begegne, das würde ich vielen Kindern wünschen, dass sie so diese Selbstverständlichkeit mitnehmen.
Ja. Ganz toll, also sich Selbstbewusstsein zu haben und das müssen die Kinder natürlich auch mal lernen. Das kann aber nur geschehen, wie du es sagst, wenn Hierarchien aufgebrochen werden. Also in der Schule ist oftmals noch manchmal eben auch zu Hause, dass es ein Hierarchiegefälle gibt, auch ein Machtgefälle gibt.
Ja.
Natürlich Kinder um ihre Freiräume kämpfen werden, wenn sie diese Freiräume nicht bekommen. Und dieses Kämpfen wird sich immer gegen die Personen richten, die diese Macht ausübt. Mhm. Deswegen haben auch so viele Lehrer und Lehrerinnen Schwierigkeiten in der Klasse, die versuchen, diese Machtposition, ich stehe vorne und bin derjenige, der etwas weiß und ein bisschen was lernen, natürlich Schwierigkeiten haben, weil Kinder natürlich auch, die selbstbewusst sind und selbstbewusst lernen, natürlich auch versuchen, die Grenzen auszutesten. Und deswegen sich da sowohl in der Schule, bei Lehrer und Lehrern spreche, aber auch mit Eltern, sich auf Augenhöhe erstmal zu begeben. Das ist eine Chance wahrzunehmen, gerade im, das ist auch wieder ein Thema, über das ich sehr viel spreche, wenn es um Digitalisierung geht. Weil man an diesem Beispiel kann man es sehr gut klar machen. Digitalisierung ist ein Thema, um das wir nicht drum herum kommen in der Schule. Das ist ein, also wenn wir wieder diesen Auftrag haben, die Kinder auf das vorzubereiten, was auf sie wartet, dann, ob es uns gefällt oder nicht, die Gesellschaft ist digitalisiert. Aber dann haben wir doch eine Verantwortung den Kindern gegenüber, da auch wirklich bewusst mit umzugehen. Das heißt, wir müssen sie auch vorbereiten. Und viele Kollegen und Kolleginnen, das habe ich in all meinen Schulen gesehen, die scheuen sich, diesen Themen umzugehen. Sie schließen das aus ihrem Unterricht. Mhm. Wenn wir das aber weiter machen, wird Schule auch als Museum wahrgenommen, weil es nichts mit der Lebensrealität der Schule zu tun hat. Weil, und da steckt auch eine Angst dahinter natürlich, eine Angst, die man auch ernst nehmen muss, eine Angst vor Kontrollverlust, weil Lehrer und Lehrerinnen oftmals eben auch in ihrer Ausbildung nicht als Persönlichkeit entwickelt wurden, sodass sie es aushalten, dass Kinder mehr wissen als sie in vielen Bereichen. Ja, und das merke ich, diese Angst oftmals da ist, ich lasse mich auf dieses Thema nicht ein, anstatt das als Chance zu sehen, genau diese Kompetenzen, diese Potenziale bei den Kindern zu wecken, dass sie sich trauen, eine Stellung zu beziehen und eine Meinung zu sagen, Selbstbewusstsein haben und Lehrer eben, das ist eben auch eine konkrete Antwort darauf, was ich auch in Schule ändern muss, Lehrer werden mehr Lernbegleiter sind, so auf Augenhöhe und ich als Lehrer, ich fand das immer ganz toll, wenn ich vor meinen Schülern ganz viel lernen durfte. Das fanden die Schüler toll, weil das war was ganz anderes, dass sie mal dem Lehrer was beibringen durften.
Ja.
Und diese Kommunikation auf Augenhöhe, die kann ich eben auch zu Hause etablieren. Ja, weil oftmals ist ja immer so, Wir wollen was von den Kindern. Wir wollen, dass sie ruhig sitzen. Wir möchten, dass sie in Mathe gut sind. Ja. Oftmals Dinge, zu denen sie selbst keinen Bezug haben, weil wir das wollen. Das heißt, oftmals ist es eine Einbahnstraße. Wir wollen etwas.
Ja.
Das rebelliert uns völlig klar, sich das auf Augenhöhe zu begeben. Ich bin auch so ein Fan von Verträgen aufsetzen, ne, mit dreifachem Durchschlag und Stempel drauf, ja, wo dann auch die Kinder sagen können, ja, Mama, mich stört das total, wenn du alle 10 Minuten reinkommst, wenn ich Hausaufgaben mache. Ja. Das ist dann eine berechtigte Forderung des Kindes. Und sobald sich die Mutter dann nicht an diese Vereinbarung hält, steht das Kind auch sofort da und sagt, Mama, wir haben ausgemacht, du lässt mich da in Ruhe. Ja. Völlig in Ordnung. Umgekehrt hat das Kind dann oder haben die Eltern dann eine andere Möglichkeit, mit dem Kind zu kommunizieren, wenn sie selbst etwas einfordern, was man gemeinsam erarbeitet. Das ist eine Wertschätzung dem Kind gegenüber. Und es ist so einfach, da eine wertschätzende Kommunikation auch umzusetzen, wenn man sich Gedanken darüber macht. Das ist keine Raketenwissenschaft.
Ja, lass uns so ein bisschen philosophieren. Wie könnte denn Schule aussehen? Also wir haben ja schon gerade gesagt, eigentlich diese Hierarchien aufzubrechen ist ein Thema. Dann wahrscheinlich Digitalisierung, finde ich auch ein wichtiges Thema, wird uns ereilen. Ja? Und ich finde, ehrlich gesagt, es geht noch ein Stückchen weiter als das, was du gesagt hast. Wir haben nicht nur eine Verantwortung, dass die Digitalisierung gut mitmachen, sondern wir müssen auch in irgendeiner Form wahrnehmen, dass natürlich mit der Digitalisierung ein Stückchen weit das einzig Menschliche, nämlich Bewusstsein, sehr stark in Bann gezogen wird. So ein Handy ist, ehrlich gesagt, das weißt du nicht, es geht uns schon so, das nimmt mein ganzes Bewusstsein, meine ganze Aufmerksamkeit. Wenn ich nicht aufpasse, ist es weg. Der Tag ist weg. Eine Stunde, zwei. Also im Gegenteil ist es ja nicht nur so, dass es ist nicht nur ein Auftrag für uns, sondern generell für die Menschheit, weil wenn wir uns dem komplett hingeben, geht auch jegliches Menschliche verloren. Also Hierarchien, Digitalisierung, was sind noch so Themen, die für dich den Rahmen für eine neue Art von Schule bilden könnten, wo du sagst, dass da können wir heute schon im Kleinen vielleicht anfangen.
Ja, bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich eine Ergänzung noch machen, gerade zur Digitalisierung, weil das auch immer das bekomme ich jeden Abend mit, dass es die Eltern unglaublich bewegt und sich verunsichern wird. Weil eben natürlich so in diesem Spannungsfeld zwischen Manfred Spitzers apokalyptischen Voraussagen, was Digitalisierung mit Kindern macht. Auf der anderen Seite gibt es eben den Digitalpakt der Politik, die irgendwie Digitalisierung als Heilsbringer und irgendwo in der Mitte befinden wir uns. Ja, also
klar,
Pole sind und da erstmal auch was reinbringen. Also wir müssen die Kinder da durchbringen und da sind wir natürlich immer die Vorbilder und da sind wir auch wieder am Punkt Vorbildfunktion.
Ja, okay.
Das ist ganz wichtig.
Ja.
Aber weitere Punkte. Wenn wir über Schule sprechen, über schulisches Lernen, müssen wir allein schon erstmal schon mit der Architektur anfangen. Also, wie sehen denn Schulen aus heutzutage? Also, das sind doch keine Lernorte, an denen ich gerne lerne. Die ganze Architektur vermittelt mir, ich will fliehen. Da gibt es lange, dunkle Gänge, ja, wo es kein Entrinnen gibt. Ja, es gibt Beton, es sind so kleine Räume. Also, da kann noch... Also das müssen insgesamt, wenn es um eine offene Lernkultur geht, in dem Fächer verschwinden. Ja, außerhalb von Schule ist kein Problem, da wird nach Fächern aufgeteilt. In der Schule ist es immer noch nach Fächern aufgeteilt. Es wird nicht in Projekten oder weniger in Projekten gearbeitet. Es gibt ganz tolle Leuchtturmprojekte. Die Evangelische Schulzentrum Berlin ist toll, die in Herausforderungen lehrt und lernt. Da bekommen die Schüler Herausforderungen. Es gibt tolle Ansätze wie das autonome Lernen von Peter Fraton. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Er hat mal 4 pädagogische Urbitten aufgestellt, die ich ganz spannend finde, weil die auch einen neuen Ansatz bringen. Also das erste war, Urbitten der Kinder an die Erzieher, an die Pädagogen. Das erste ist, erziehe mich nicht, sondern begleite mich. Das zweite, bringe mir nichts bei, sondern lass mich teilhaben. Drittes, erkläre mir nichts, sondern gib mir Zeit zu erfahren. Und viertens, motiviere mich nicht, aber dich. Und da sind wir bei der Lehrperson oder eben auch den Eltern. Wenn man etwas brennt, wenn man selbst bereit ist zu lernen, zu geben, dann spüren Kinder das. Und dann hängen sie dir an den Lippen. Und da geht es gar nicht mehr um Lerntechniken. Da kann auch 45 Minuten Frontalunterricht für die Kinder wahnsinnig lehrreich sein, wenn man vorne jemanden stehen hat, der begeistert ist von dem, was er erzählt. Und diese 4 Bereiche, das jetzt mal als Grundlage. Da haben wir die Architektur. Selbstorientiertes Lernen, projektbasiertes Lernen, Lehrer als Lernbegleiter, wertschätzende Leistungsrückmeldung. Das, was jetzt stattfindet, ist einfach nicht wertschätzend. Ich bekomme eine Note und die sagt mir eigentlich nur etwas darüber aus, wie ich im System Schule in diesem Fach zu dem Zeitpunkt funktioniert habe. Sagt nichts über Menschen aus. Kinder, die nicht stark sind, beziehen aber Note auch oftmals als persönlichen Angriff, als persönliche Bewertung. Ja, und das kann Kinder nicht zur vollen Entfaltung bringen. Ja. Lerne ich Engagement. Ich finde das ganz wichtig. Ein Engagementsgedanken bei den Kindern auch zu initiieren. Ich habe auch Politikwissenschaft studiert, war also auch Politiklehrer, aber ganz ehrlich, mir war es doch total egal, ob meine Schüler mir irgendwie die Bundeskanzler in einer chronologisch richtigen Reihenfolge aufsagen können. Hat auch nichts mit politischer Bildung zu tun. Denen aber zu zeigen, welche Möglichkeiten habt ihr in der Gesellschaft zu partizipieren, teilzunehmen, Dinge zu verändern. Und dafür habe ich mir auch sehr viel Zeit genommen. Das war das Schöne bei Nebenfächern. Da interessiert es ja keinen, was man mit den Kindern macht. Da kann man sich ein bisschen austoben als Lehrer. Und diese Räume habe ich genutzt und habe mich damals auch ganz bewusst dafür entschieden, auch Nebenfächer zu studieren und Nebenfächer zu unterrichten, weil ich weiß, ich habe da mehr Möglichkeit, mit den Kindern zu arbeiten, anstatt immer nur so diesen Hauptfachdruck zu haben, wo es dann doch eben um Versetzungen geht. Und da wirklich das Engagement, die Partizipationsmöglichkeiten in der Gesellschaft aufzubauen. Und das wäre mein Wunsch, das wirklich in allen Bereichen in der Schule auch zu implementieren. Ja, dass es eine gelebte Schulgemeinschaft gibt, dass die Eltern mit einbezogen werden. Weil oftmals auch das erlebe ich, ist ein Gegeneinander. Ja, oftmals ein gewolltes Gegeneinander, aber auch so in Kleinigkeiten. Ja, auch das mache ich den Eltern immer bewusst. So eine ganz typische Situation, an der man ganz klar sieht, aus der Kategorie gut gemeint.
Das ist nicht immer gut gemacht.
Ja, man sitzt zu Hause neben einem Kind, schaut sich an, wie es heutzutage ist. Machen da schon so ganz gut gemeint, sagt man. Also, ihr lernt aber heutzutage komisch. Also, wir haben das früher ganz anders gemacht. Ich zeige dir mal, wie wir das früher gemacht haben. Es ist viel einfacher. Ja, in den meisten Fällen verunsichert man das, geht dadurch zusätzlich. Ja, wenn es verunsichert ist durch das, was in der Schule passiert, und man dann zu Hause mit einer ganz anderen Methode um die Ecke kommt, ist eben zusätzlich Verunsicherung. Also da zu schauen, auch als Eltern, wie wird in der Schule gearbeitet, sich darauf einzulassen und im Idealfall, genauso wie du, sich vorher Gedanken darüber zu machen, eine bewusste Entscheidung zu fällen, in welche Schule möchte ich denn mein Kind schicken, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, zu wählen. Ist ja auch nicht immer die Möglichkeit, aber zu schauen, wie wird da gearbeitet. Und sich dann darauf einlassen, den Pädagogen vor Ort auch zu vertrauen, das, also in der Regel zu vertrauen, weil, wie ich schon sagte, in der Regel leisten die ja vorher eine Arbeit, und eben nicht dagegen zu kämpfen, also wirklich zusammenzuarbeiten. Eine demokratische Mitbestimmung der Kinder in den Schulen ist für mich ganz wichtig. Die Rahmenkulturen, also Rahmenbedingungen, also es gibt so wahnsinnig viele Punkte, die man jetzt nur als Stichpunkt mal so runterrattern kann, aber es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Beispiele, an denen es funktioniert, sowohl in Schulen als auch zu Hause, wenn bestimmte Dinge implementiert werden. Und aber das sind oftmals eben nur Leuchtturmprojekte, die in der Umgebung so ein bisschen strahlen, aber noch nicht das ganze Land erhellen, sozusagen, um bei diesem Bild zu bleiben.
Da, im Moment hast du mich gerade zurück in meine Schulzeit gebeamt. Wir hatten nämlich auch einen, wie du gesagt hast, einen Lehrer. Ich habe Geschichte-Leistung gewählt. So, Geschichte-Leistung klingt total dröge und langweilig. Wir hatten einen Lehrer, der eben in der Schule engagiert war, bei der Schülermitverwaltung uns unterstützt hat und gleichzeitig noch Geschichte unterrichtet hat. Aber nicht Geschichte, also Geschichte, sondern eigentlich Politik, Geschichte, Lebensphilosophie. So, was können wir aus der Geschichte für unser Leben lernen? So, das heißt, wir sind begeistert und ich bin begeistert im Geschichtsunterricht. 3 Jahre Leistungskurs Geschichte. So, ich habe dann keine Geschichte studiert, weil ich wusste, das ist dann wieder das Alte. Aber es gibt eben, und das finde ich, würde ich jetzt nur noch anfügen zum Thema, erstmal den Lehrkräften wirklich dann auch zu vertrauen. Wenn man als Eltern eine bewusste Entscheidung gefällt hat, es gibt die meisten, geht alle davon aus, die meisten Lehrer tun wirklich ihr Bestes. Ja? Die wollen, aber ja.
Und die haben ja auch Interesse daran.
Schwieriges Thema. Und das Vertrauensthema ist, glaube ich, auch eins, was uns als Eltern ziemlich, oder? Was ist deine Erfahrung in deinen Seminaren mit den Eltern? Dass, ja.
Das Vertrauen ist oftmals nicht da. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass auch jeder meint und glaubt, bei Schule mitreden zu können, weil jeder mal selbst zur Schule gegangen ist.
Ja.
So dass man dann auch meint, ja, ich weiß, wie Schule funktioniert. Trotzdem ist das, was Pädagogen leisten, natürlich eine immense Aufgabe. Und da sehe ich schon oftmals so die Fronten, die entstehen. Aber auch da helfe ich den Eltern oder versuche ich den Eltern zu helfen, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen, auch die Rolle der Lehrer und Lehrerin zu schlüpfen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Lehrer oder eine Lehrerin daran Interesse hätte, einem Kind zu schaden. Allein aus egoistischen Gründen, weil das für mich bedeutet, in der Klasse, ich habe mehr Trouble. Ja, also ich muss doch ein Interesse daran haben, und das haben die Lehrer und Lehrerinnen, dem Kind zu helfen, dem Kind gute Noten zu ermöglichen. Das heißt, das ist der Grundgedanke, und sobald ich das erstmal verstanden habe, gehe ich auch auf einer ganz anderen Kommunikationsebene auf die Lehrer und Lehrerinnen zu, am Elternabend zum Beispiel. Das ist eben nicht so freundlich, aber dieses Vertrauen, natürlich auch das sich oftmals, ja, selbst als Vater und als Lehrer, natürlich sind die Kinder zu Hause oftmals anders als in der Schule. Das heißt, als Lehrer habe ich oftmals auch ein anderes Kind, also sehe andere Seiten des Kindes zu Hause. Und das merke ich dann immer bei Elternabenden, dass da oftmals andere Wahrnehmungen gibt, andere Seiten, die sich erstmal, wo man sich dann zusammensetzen muss und Eltern auch sehr überrascht sind. Das merke ich auch immer bei den Auswertungen der Lernanalysen, die ich mit den Kindern mache. Dass für Eltern manchmal völlig überraschend ist, wie Kinder sind beim Lernen, wie sie sich verhalten in Stresssituationen, weil sie die Situation zu Hause einfach so nicht haben. Die kann man nicht simulieren. Was in Schule passiert, diese Dynamik der Klasse, das kann ich zu Hause im Familienverbund oftmals nicht simulieren. Das heißt, Kinder zeigen natürlich auch andere Verhaltensweisen. Und erstmal im Zuge dieser Lernanalyse, der Eltern mit ihren Kindern auch erstmal gemeinsam reflektieren. Also dieser Prozess ist schon sehr, sehr hilfreich. Und dann, was an Auswertungen wir den Eltern und Kindern an Tools mitgeben können, auf Grundlage eben auch überraschender Erkenntnisse, die Eltern dann gewinnen, das merke ich immer, da sind Eltern sehr dankbar dafür, weil es eben weit über das hinausgeht, was sie ansonsten, da sind wir wieder bei der wertschätzenden Leistungsrückmeldung, wenn eine Note steht, was sagt das aus? Nicht viel. Es wird abgefragt, freitags 10 Uhr morgens wird was abgefragt, was ich in den letzten 2 Wochen auswendig gelernt habe. Das sagt nicht viel über die Entwicklung zum Beispiel, die Potenziale aus. Und, aber da der Druck in der Gesellschaft immer noch so klar ist, dass der Fokus auf Schulnoten immer noch so groß ist. Auch da tut sich sehr viel. Also auch das Arbeitgeber auch, wie ich ganz klar sage, auch postulieren, dass andere Inhalte im Vordergrund stehen müssen in der Ausbildung, in der Bildung, weil uns das nicht mehr reicht, einfach nur Einser-Kandidaten zu haben, weil sie eben noch nicht so viel vom Leben vielleicht gelernt haben. Also dieses Engagement, Lernen im Leben noch nicht stattgefunden hat. Und da aber wirklich den Fokus auf einer Schulnote zu lösen. Aber der Fokus ist jetzt da, weil auch da wieder aus guten Absichten, die Eltern haben Angst davor, dass ihre Kinder auf der Strecke bleiben und keine Möglichkeiten haben. Und da an diesen beiden Punkten anzusetzen, einerseits den Kindern Hilfe zu geben, das Lernen zu erleichtern, aber auch den Druck bei den Eltern zu nehmen, das ist eben unsere Herausforderung.
Sind deine Kinder schon schulpflichtig?
Nein, noch nicht. Insofern kann
ich... Wie wird das denn? Bist du schon dabei, dich damit zu beschäftigen, selber?
Ja, tatsächlich. Also sind beide noch sehr jung, also 8 Monate und 2,5 Jahre.
Ja.
Das heißt, es ist noch ein bisschen was hin, aber natürlich spricht meine Frau und ich sehr viel darüber, was in ein paar Jahren damit. Ich bin, auch wenn ich gerne groß denke, wenn es darum geht, große Umwälzungen im Bildungssystem, glaube ich, das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Ich bin ein bisschen beruhigt, weil ich weiß, dass in der Grundschule in der Regel wirklich hervorragend gearbeitet wird, methodisch sehr, 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 sehr vielseitig, sehr am Kind orientiert. Ich bin als Gymnasiallehrer immer wirklich hoch erfreut darüber, wie top methodisch geschult, wie top motiviert die Kinder aus der Grundschule kommen. Bin allerdings oftmals eben auch sehr erschrocken darüber, wie schnell das an der weiterführenden Schule auch wieder verloren gehen kann. Das heißt, auch da sage ich also, jetzt sage ich, wir sind da sehr entspannt, werden sehr entspannt mit schlechten Leistungen, wenn es um Noten geht, solange unsere Kinder gerne zur Schule gehen, solange sie das Gefühl haben, sie haben etwas zu sagen, sie haben ein Ziel, das kann sich jede Woche ändern, das Ziel, wie es bei Kindern so ist, aber sie sind irgendwie auf dem Weg, solange, dabei unterstützen wir sie und dann sind uns Noten, glaube ich, egal. Sagen wir jetzt noch, wie das dann ist in dem Moment, wenn es soweit ist, wenn man sich dann auch dann vielleicht anstecken lässt vom hysterischen Umfeld, wenn es darum geht, Versetzung, ja oder nein. Deswegen übrigens habe ich es auch sehr genossen, in Berlin in einer Grundschule zu unterrichten.
Ja.
Auch das war eine bewusste Entscheidung, weil Grundschule da bis zur 6. Klasse geht. Ich habe 5., 6. Klasse unterrichtet. Und ich habe es als sehr hilfreich empfunden, dass Kinder noch länger im Klassenverbund zusammenbleiben konnten, noch die Chance hatten, sich zu entwickeln, bevor dann aus der 6. Klasse die Trennung erfolgte. Weil ansonsten passiert nämlich auch genau das, dass schon auch in der 3. Klasse der Druck auf Kinder steigt. Jetzt geht's aufs Gymnasium, jetzt wird's ernst. Ja, Schluss mit lustig. Und das ist das Schlimmste, was Kindern passieren kann, nämlich zu merken, dass, da haben wir wieder den Bogen zum Anfang, lernen, was ihnen eigentlich Spaß macht. Wenn sie merken, dass es ja plötzlich jetzt mit Bewertungen, mit Erwartungen oder Enttäuschungen der Eltern verbunden.
Ja.
Wenn Eltern verunsichert sind, das spüren Kinder. Ja, sie denken, irgendwas ist mit mir nicht ganz richtig. Meine Eltern machen sich Sorgen. Und das macht etwas mit Kindern. Und 3. Klasse, wenn Eltern zu mir kommen, machen lassen. Machen lassen. Wenn sie jetzt mal kurzfristig ein bisschen hinten dranhängen mit dem Stoff, das ist nicht so schlimm. Die Entwicklungsstufen sind da so unterschiedlich und dann plötzlich rauschen die an allen vorbei, wo sie vorher ein bisschen langsam waren, ruhig bleiben. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich, wenn dieser positiv besetzte Lernbegriff negativ überschrieben wird durch Anspannung zu Hause, durch Stress, Streit oder gar Angst.
Jetzt hast du ja gerade so ein bisschen schon angedeutet, du bist auf der einen Seite, hast hohe Ziele und erlaubst dir auch wirklich große Träume. Auf der anderen Seite, was denkst du denn, was braucht es, damit irgendwann die kritische Masse vielleicht an Eltern oder Menschen, bewussten den Menschen erreicht ist, damit sich Schulsystem ein bisschen verändern darf?
Ich glaube, es braucht gar nicht mal so viel. Ich glaube, es braucht einige engagierte Menschen, die etwas zu sagen haben. Deswegen sind solche Gelegenheiten, wie jetzt im Podcast bei dir zu sein, natürlich für mich immer ganz wichtig, weil sie mir dabei helfen, diese Mission, diesen Traum auch zu erfüllen. Und ich spüre auch mit den Themen, die du ansprichst, die auch nochmal einen ganz anderen Blick auf Kindheit dann auch und auf Erziehung auch ermöglichen, dass Eltern danach lechzen nach Antworten, weil sie eben verunsichert sind. Und wie du am Anfang schon gesagt hast, ich durfte mit meinem Vortrag 250.000 Eltern erreichen. Die habe ich nicht nur alle selbst erreicht, sondern auch mein Team, die diesen Vortrag lang gehalten haben.
Ja.
Und da bewegt sich was. Und in vielen kleinen Elterninitiativen. Und ich glaube, je mehr wir darüber sprechen, über diese Themen, je mehr auch Prominente natürlich diese Themen besetzen. Also als Richard David Precht sein Buch veröffentlicht hat, als sie dann stehen kann, wie er will, aber er hat bestimmte Missstände angesprochen und wo dann reflexartig erstmal wieder angegriffen, weil er selbst kein Pädagoge ist, aber darum geht es ja nicht. Ja? Es geht darum, dass wir anfangen nachzudenken und Dinge in Frage zu stellen, die sich bei uns einfach etabliert haben. Also wenn es Schule nicht gäbe und man sich jetzt zusammensetzen würde, die klügsten Menschen in Deutschland, die empathischsten Menschen in Deutschland, keiner würde auf die Idee kommen, die Schule so zu konstruieren, zu erfinden, wie sie jetzt ist. Ja, das heißt, sich davon zu lösen, von dem, was wir als normal empfinden, weil für uns ist es normal, bewertet zu werden. Und zwar in der Schule, auch das ist für mich immer ganz wichtig, das ist auch für die Eltern ein ganz wichtiges Learning. In der Schule sind die Kinder stündlich, eigentlich minütlich in einer Bewertungssituation. Sie werden bewertet mit all dem, was sie machen.
Ja.
Ich werde jedes Finger heben, jedes Finger unten lassen, wird bewertet, geht in der Bewertung mit ein. Da frage ich die Eltern immer, ob sie das aushalten würden, in ihrem Job jede Minute bewertet zu werden. Ja, was das mit einem macht, was für ein Druck das ist, wie hoch die Burnout-Raten jetzt schon sind bei Eltern, auch bei Kindern, weil dieser Druck auch steigt. Und da können wir wirklich auch sehr schnell, um da zu der Frage zurückzukehren, ich glaube gar nicht mehr, dass es so viel benötigt. Ich glaube, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich nicht damit zufrieden geben, mit den Antworten, die Schule gibt. Und das Bewusstsein dafür wächst. Man merkt es in der Persönlichkeitsentwicklung. Da passiert ganz viel. Persönlichkeitsentwicklung für Lehrer und Lehrerinnen, für Schüler, für Eltern. Das komplettiert das Bild. Und da wird ganz viel in den nächsten Jahren verändert werden. Der Druck wird also steigen. Wie schnell Politik sowas umsetzen kann, das ist dann die nächste spannende Frage, weil natürlich gibt Politik den Rahmen vor, in dem Bildung in der Schule liegt. Die Konzepte sind da, es gibt funktionierende Konzepte. In Deutschland ist es teilweise eben ein bisschen langsamer. Aber da müssen wir einfach weiter stetig den Stein höhlen, um da Veränderungen initiieren zu können.
Aber ich hoffe tatsächlich auch ein Stückchen weit darauf, dass zum Beispiel eben Menschen wie du einen Teil dazu beitragen, dass wie das in anderen Bereichen in der Automobilbranche oder woanders, dass es auch sich nochmal plötzlich, wenn einer losgeht, dann plötzlich andere auch aufwachen und sich dann verbinden und sozusagen das Alte einfach ein Stückchen weit gar nicht so sehr, das geht einfach ohne Drama, darf das einfach sich verabschieden. Und muss ja nicht immer in Katastrophe enden. Das ist ja, glaube ich, das, was viele Menschen eben befürchten, dass es ja alternativlos ist, wie du gerade gesagt hast. Und was ist dann? Stürzen wir ins Chaos? Nein. Ich glaube, es ist wichtig, dass einfach Menschen wie du einfach den Kopf aus der Masse strecken und sagen, so, auch wenn ihr es nicht gut findet und man wird sich ein bisschen wirklich auch nicht nur Umarmungen einheimsen, es wird auch sicherlich kritische Stimmen geben, aber es ist irgendwie so ein bisschen, finde ich, unsere heilige Pflicht, sage ich mal. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist, ja, muss raus.
Ja, ja, auf jeden Fall, das muss raus, da muss viel raus.
Es muss raus. Ja, den Jürgen trifft man, wir werden es verlinken natürlich in den Shownotes auf seiner Seite an, da seht ihr sein komplettes Angebot, was ich absolut den Wahnsinn finde, also die Testung, die Lernbegleitung, dann auch die Tagesseminare für Eltern, derzeit nur, glaube ich, in Köln, habe ich gesehen, nochmal dieses Jahr.
Ja, aber es wird noch ganz viele weitere Veranstaltungen geben im nächsten Jahr.
Genau. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, da freue ich mich drauf, bin schon gespannt, was der Jürgen noch so auf die Beine stellt und drückt dir ganz fest in die Daumen. Bin mir aber ziemlich sicher, dass das von dir zu hören sein wird. Ne?
Vielen Dank.
Gerne. Und dann wünsche ich dir hoffentlich auch ein Wochenende, hoffentlich mit deiner Familie auch ein bisschen Zeit.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für die vielen, vielen tollen Informationen.
Gerne.
Danke. Ciao.
Ciao.
Alle Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge findest du in den Shownotes oder bei meiner Seite www.stefanrich.com. Dort ist auch Jürgens Homepage verlinkt, dort auch die Möglichkeit, deinen Lerntyp deines Kindes herauszufinden durch einen Test, also kann ich nur wärmstens ans Herz legen, auch wenn du die Möglichkeit hast, Jürgen Möller mal in einem seiner Vorträge, zum Beispiel nächstes Jahr, in der Umgebung Münchens kennenzulernen. Be still and know, dein Stefan Rietz.